Dies ist ein kurzer Podcast zur Produktion King Lear von William Shakespeare, inszeniert von Johann Simons. Mein Name ist Angela Obst, Dramaturgin der Produktion, und ich bin im Gespräch mit Johann Simons, dem Regisseur, und Koen Tachelet, dem Dramaturgen der Produktion. Johann, das ist deine zweite King Lear-Inszenierung, die erste ist ein paar Jahre her. Warum muss man sich jetzt mit King Lear beschäftigen? Warum musstest du dich jetzt mit King Lear beschäftigen?
Naja, erstmal, weil ich derjenige, die King Lear spielt, Pierre Bokma ist. Und den kenne ich schon über 40 Jahre, schätze ich jetzt. Und ich hatte immer vor, King Lear zu tun. Und ich hatte dann King Lear mal gemacht in München, was völlig daneben war. Nicht die Schauspieler, aber ich selbst. Und jetzt muss man King Lear tun, weil ich finde, die Rolle der Vater, besonders mit auf meinem Alter, soll man hinterfragen. Ich meine, um das zu ein bisschen mehr auf jetzt, ist es zum Beispiel natürlich eigentlich auch fremd, dass mein Sohn zu mir gesagt hat, ey Papa, ich möchte nicht gerne, dass du dich viel in öffentlichen Verkehr bewegst. Ich meine Sozialverkehr. Und ich möchte gerne, dass meine Kinder auch noch, obwohl in kürzerer Zeit natürlich, einen Großvater haben.
Wegen Corona meinst du?
Wegen Corona, ja. Und da, also dann hat er auch noch dazu gesagt, wir machen diese Lockdown, machen wir eigentlich für euch. Weil ich sterbe nicht daran, aber die Chance, dass du daran stirbst, ist groß. Also, King Lear geht natürlich über einen König, der sich nicht verabschieden kann, die einfach als Patriarch geboren ist und auch als Patriarch stirbt. Und jetzt bin ich der Meinung, dass ich auch den Alter hat, diese Lear zu regissieren.
Das ist sicherlich durch den Lockdown und die Pandemie nochmal neu virulent geworden, dieser Generationenkonflikt, ja, zum Thema geworden. Gleichzeitig ist das Thema schon eine Weile am Hochkochen, also wenn wir uns die Fridays for Future-Demonstrationen ansehen oder zum Beispiel in Deutschland auch die Diskussion der jüngeren Generation angesichts der Älteren, welches Erbe sie übernehmen oder ob es überhaupt ein Erbe gibt. Die Kinder.
Ja, ich kann gleich darauf antworten. Ich hatte gestern mit Pierre Bokma ein Gespräch, so nachts um eins. Das ist natürlich auch die richtige Zeit, solche schwarze Gespräche zu führen. Und dann haben wir zueinander gesagt, ich kann es auch nicht anders behaupten. Die Weißen haben natürlich zum größten Teil die Welt komplett vernichtet. Und es wird immer schlimmer und schlimmer.
Wie ist denn Lears, Koen, wie ist denn Lears Weg? Kommt er zu einer Entwicklung? Kommt er zu einer Erkenntnis?
Ja, aber ich glaube, dass man heute auch sagen soll, dass dieser Weg, die Shakespeare schildert für diesen alten König, zu mehr Weisheit, zu mehr in sich selbst sein, zu einer neuen Erkenntnis von also diesen Zurückblicken, dass es für heute auch fast wie ein Luxus ist. Also das ist genau, was Johann sagt. Man kann natürlich in unserer Gesellschaft sagen, ja, das Alterwerden hat zu tun mit Weiserwerden und eine neue Chance bekommen, nochmal neue Liebe vielleicht zu bekommen von deinen Kindern, von deinen Enkelkindern und so weiter. Aber in des Gesichts einer neuen Generation ist das ein Luxus. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in der Probenzeit gekämpft damit, dass die Hauptperson ein älterer Mann ist und dass wir alle spürten, dass das Stück erzählt werden soll aus der Perspektive der Kinder und nicht nur dieser Vater. Also damit haben wir uns gekämpft und das war für mich auch das Interessante daran, weil man weiß, dass man das einfach nicht so erzählen kann auf der Bühne.
Da sprichst du zum Beispiel die Cordelia an, die jüngste Tochter von Lear, die ja sehr zentral, nicht nur im Stück, aber auch bei uns ist, gespielt von Anna Drexler, die zugleich die Rolle des Narren spielt. Mag einer von euch dazu noch was sagen, was das Interessante ist an dieser Doppelrolle?
Na ja, abgesehen davon, dass es natürlich in Shakespeare-Zeiten, glaube ich jedenfalls, auch mal so war, dass Cordelia auch den Narr gespielt hat, weil in dem Stück von Shakespeare, wenn die Narr sich verabschiedet, kommt eigentlich sie nicht mehr vor, kommt gleich Cordelia dazu. Aber was mich da eigentlich gereizt hat, ist natürlich auch die schauspielerische Ebene von Anna Drexler, weil Anna Drexler ist auch ein Kristall, den man auf dem Tisch werfen kann und alle Splittern gehen jede Seite hin. Also die hat ein unfassbar schönes und großes Vokabular. Da war ich gespannt nach dieser Mixture von einerseits Cordelia, andererseits den Narr, den Begegnung mit den Vater, wie das alles durcheinander läuft. Also einfach eine bewegende Persönlichkeit, die auch richtig Initiativ entwickelt in diesem Stück und das so weit führt, dass sie im fünften Teil einfach sagt, ich erzähle jetzt die Geschichte zu Ende aus meinem Perspektiv. Und das finde ich das spielt für mich wie eine Befreiung.
Und das Tolle, was wir bemerkt haben, weil am Anfang also gibt es die Geschichte der drei Töchter und die jüngste Tochter, Cordelia, die verweigert, in diese Liebestest mitzugehen, diese Liebesverhandlung mitzugehen. Und das ist eine fatale Fehler von Lear, weil die jüngste Tochter verbannt er. Und mit diesem fatalen Fehler muss er umgehen. Also das ganze Stück ist eigentlich, beschäftigt sich jemand mit dieser einen Fehler, die er gemacht hat. Und weil der Narr dann in dieses Gebiet zusammen mit Lear kommt und der Narr auch die Schauspielerin ist, die gerade Cordelia gespielt hat, ist der Fehler auch körperlich immer dabei bei dem Vater. Und dann hat man ein Gespräch auf Augenhöhe. Dann ist es nicht, aber dann ist, dann, und das Schöne ist, dass man manchmal denkt dann in diese Szene zwischen Narr und Lear, die unglaublich lebendig und leicht und anarchisch sein, dass man denkt, hä, ist da plötzlich wieder, ist das Cordelia dann? Ist das immer noch der Narr? Wo ist die Grenze zwischen Cordelia und Narr? Und diese Flüssigkeit von Anna Drexler, so wie die das spielt, ist natürlich ein Traum.
Es gibt ja zwei Handlungsstränge im Lear, die sich dann verbinden im Laufe des Stücks. Das heißt, man hat eigentlich zwei Familien, den Lear und seine drei Töchter und Gloucester und seine beiden Söhne. Es geht da ja nicht nur um, sagen wir mal, das Problem, man gibt Macht ab, kann von ihr nicht lassen, was kommt danach, sondern Liebe in der Sehnsucht nach ihr als auch in der Abwesenheit ist auch ein großes Thema, oder?
Ja, sehr. Besonders bei diesem Irrtum, ist auch so ein Irrtum von Kloster, die auch sein Sohn Edgar, die hat zwei Söhne, Edmund und Edgar, und Edgar auf der Suche geht nach Edgar, weil Edgar hat ihm bedroht ihm in einem Brief, das ist überhaupt nicht wahr, das ist von Edmund gesagt worden, weil Edmund hat einen riesen Eifersucht, weil er nicht wirklich von dieselbe Mutter ist wie Edgar, also und Kloster war verheiratet, also über Mutter wird überhaupt nicht gesprochen in diesem Stück. Das auch
es gibt
noch
gar
mal.
Keine Mutter.
Nein, es gibt überhaupt keine Mutter und es gibt wirklich, ich glaube, es gibt kein einziges Wort mit Mutter oder etwas. Ja. Das ist auch nochmal fremd, finde ich. Aber eigentlich ist natürlich bei Kloster, wenn er diese Fehler bemerkt, ja, er kann das einfach nicht ertragen, dass er diese Fehler gemacht hat, obwohl er geführt wird von seinem Sohn, Arm Tom, obwohl er geführt wird von dem Sohn, hat er eigentlich, glaube ich, nicht den Mut zu sagen, dass er seinen Sohn vor sich sieht. Er spielt manchmal damit, aber es wird nie klar gesagt. Und dann stirbt er für die Augen von Edgar, aber es ist zu spät. Das ist bei Lear auch so. Beide sind einfach zu spät. Das ist die Absurdität des Lebens, dass man manchmal Entscheidungen trifft, die einfach zu spät sind. Oder die getroffen werden, aber das Bedauern davon kommt einfach zu spät, weil man erst allerhand Frustrationen überwinden muss, bevor man sagt, Entschuldigung, ich war falsch. Also das ist wirklich, ja, schrecklich.
Ja, also ich denke auch, den Weg von Lear und von Gloster geht über Blindheit. Also Gloster wird echt buchstäblich geblendet. Das ist eine grausame Strafe, die er bekommt für seinen sogenannten Verrat, was überhaupt kein Verrat ist. Und dann begegnet er geblendet als blinder Mann, begegnet er einen anderen blinden Mann, Lear, der blind war auf eine andere Art und Weise. Und am Ende liegt die Bühne voller Leichen, und denkt man, genau was Johann sagt, dann denkt man, aber wenn diese zwei Väter mal einen Moment zu den Kindern gesagt hätten, es tut mir leid, ich war falsch, ich muss wirklich euch zuhören, dann hätte es diese Leichen alle nicht gegeben. Und das, glaube ich, ist das Meisterhafte von Shakespeare, dass er eigentlich den Tod einführt in dieses Stück, aber auf eine völlig sensationelle Art und Weise, aber etwas, also auch die Strafe ist eine Strafe, die grausam ist, aber die notwendig ist, die eine Art von Notwendigkeit hat und die auch die zwei Patriarchen tötet. Also die töten alles, alles geht kaputt am Ende. Und dann kann man sich natürlich, wie immer bei Shakespeare, fragen, was kommt danach?
Das wäre auch meine letzte Frage. Also es gibt all diese Monstrositäten, grausame Taten, Irrtümer, Demütigungen. Und was ist, gibt es Hoffnung in diesem Stück? Gibt es eine Utopie? Gibt es irgendetwas Tröstendes?
Ich meine, ja, kann man noch Trost bieten heutzutage. Ich finde schon, man soll auf die Suche sein nach Trost. Aber ich eigentlich finde es total schwierig. Man spricht manchmal über Utopie, aber es gibt keine Utopie. Es gibt nur ein Jetzt, weil sonst sind wir wirklich mit alles zu spät. Also man kann nur warnen und als Künstler zeigen, wie die Welt uns ans Herz geht.
Ich bin einverstanden, es gibt keine gesellschaftliche Utopie. Man denkt nicht, oh, jetzt die nächste Generation wird es besser machen. Aber es gibt auch in dem Stück eine Art von Freiraum. Und das hat alles mit Sprache zu tun. Also Lear wird aus dem Haus geworfen, Gloster wird geblendet, wird aus seinem Haus geworfen. Die begegnen sich auf der Heide in so einem Niemandsland. Der Narr ist dabei. Der Edgar, der sich wie ein verrückter Bettler spielt. Und in diesem Raum, wo wirklich kein einziger noch eine Position hat, eine sichere Position hat und alles unsicher geworden ist, da entsteht ein Spiel über die Sprache, wie man miteinander redet, die manchmal auch mit Spaß zu tun hat, mit das Hier und Jetzt. Also in all dieser Misere gibt es eine Möglichkeit, miteinander einen Freiraum zu schaffen, wo vielleicht eine neue Fantasie oder eine neue Sprache erfinden werden könnte. Und und sobald man wieder in die Gesellschaft kommt am Ende des Stücken, dann ist alles wieder vorbei. Aber das hat man auch mitbekommen, das hat man auch gehabt, dieser Freiraum. Und das für mich finde ich doch, wenn es über Hoffnung geht, dass es von Shakespeare auch, es war auch so damals in Shakespeares Zeit, dass zum Beispiel diesen Edgar, den armen Tom spielt, diesen Bettler, der benutzt Wörter, die es noch nie auf der Bühne gegeben hatte in England. Und das Publikum kam auch zu Shakespeare Stücke, weil die wussten, dass es neue Wörter immer gibt, dass Shakespeare auf der Suche geht nach einer neuen Sprache. Und das finde ich irgendwie hoffnungsreich, dass es möglich ist, auch heutzutage noch aufs Neue über die Welt, über die Wirklichkeit nachzudenken.
Und damit beenden wir es. Vielen Dank für das Gespräch, ihr zwei.
Danke.
Bitte.